Nach so einer toxischen Beziehung, ne, da fühlst du dich vielleicht oft leer, klein, auf jeden Fall verunsichert. Ich glaube, ich kenne in meiner Praxis ja eigentlich niemanden, der bei mir war, der nicht komplett in so einer Verunsicherung war. Und ich sage immer, das ist völlig normal, ja. Da ist dein Selbstwert über Monate und meistens sind es ja Jahre untergraben worden und das braucht dann Zeit, um den auch wieder aufzubauen.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Hier ist Martina Effmann aus Düsseldorf. Und es geht in dieser Folge noch einmal um Narzissmus, weil wir so viele Anfragen bekommen haben und ich das ein oder andere einfach nochmal erläutern möchte. Genau. Weil manchmal habt ihr mir auch geschrieben, spürt ihr das schon lange, dass irgendwas nicht stimmt in der Beziehung. Ihr fühlt euch vielleicht klein, verwirrt oder verunsichert. Das waren so die Dinge, die so nach der Folge irgendwie bei mir angekommen sind. Und trotzdem haltet ihr oder hältst du an einer Beziehung fest, die dir vielleicht gar nicht mehr gut tut. Warum macht man das? Weil man vielleicht hofft, dass es noch besser wird. Ja, weil man sich nicht so ganz sicher ist. Ist mein Partner vielleicht im Moment einfach nur schwierig? Oder ist das schon Narzissmus? Und in dieser Folge möchte ich dich gerne mitnehmen, nämlich auf eine Reise durch genau diese Fragen. Ich möchte den Unterschied zwischen einem egozentrischen Partner und einem echten Narzissten zeigen. Gibt es den überhaupt? Wo ist der? Ich nenne dir in dieser Folge auch 7 Warnzeichen, auf die du achten solltest. Und ich erkläre dir, warum es so schwer ist zu gehen, selbst wenn man die Wahrheit wirklich längst kennt. Es ist nicht einfach, genau. Aber ich möchte das wirklich erklären, warum das so ist, wieso das so sein kann. Und zum Schluss bekommst du auch noch ganz konkrete Impulse. Ich mag es nicht immer Tipps nennen, aber es sind natürlich auch Tipps oder Übungen. Impulse, wie du dich aus einer toxischen Beziehung befreien kannst, und zwar Schritt für Schritt. Und wenn du dich in dieser Folge wiedererkennst, dann du bist wirklich nicht allein und du darfst dir wieder selbst vertrauen. Gut, fangen wir an mit dem Thema, ist er egozentrisch oder narzisstisch? Also bevor wir jetzt hier tiefer einsteigen, ne, lass uns erst noch einmal erklären, worüber wir hier eigentlich sprechen. Ja, denn nicht jeder Mensch, der sich viel um sich selbst dreht, ist sogleich ein Narzisst. Also woran erkennst du jetzt den Unterschied und warum ist es überhaupt wichtig? Ja, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ist mein Chef narzisstisch oder einfach nur selbstbewusst? Ist mein Partner egozentrisch oder doch ein Narzisst? Und gerade weil das Thema so im Moment überall Thema ist, alle drüber sprechen, von der Bild-Zeitung über die Brigitte, über alle Podcasts, über viele Bücher, lohnt sich wirklich ein genauerer Blick. Also wo hört das normale Verhalten auf und wo beginnt der krankhafte Narzissmus? Also erst nochmal wichtig vorweg, jeder Mensch hat narzisstische Anteile, auch du, auch ich, alle. Also das heißt, wir möchten gemocht werden, wir wollen gesehen werden und wir möchten Anerkennung für das, was wir tun. Und das ist völlig normal, das ist sogar gesund. Also gesunder Narzissmus bedeutet, ich kenne meinen Wert, ich kann mich freuen, wenn ich etwas gut gemacht habe und ich darf auch mal im Mittelpunkt stehen, nämlich ohne mich dafür zu schämen. Genau, also das ist eigentlich völlig normal. Problematisch ist es, nämlich dann, wenn es dauerhaft auf Kosten von anderen geht. Also wenn sich jemand immer besser, wichtiger und richtiger fühlt und dabei praktisch die Bedürfnisse und Grenzen oder Gefühle von anderen ignoriert. Also im Grunde genommen, wenn Empathie fehlt, und wenn Kritik nicht mehr angenommen werden kann, sondern wenn man sofort mit einer Abwehr oder einem Gegenangriff reagiert. Oder natürlich auch, wenn jemand ständig manipuliert, um sich überlegen zu fühlen, etwa durch Schuldgefühle, also wie kann Manipulation aussehen, durch Schuldgefühle mit Lügen oder durch ständiges Abwerten zum Beispiel. Also nochmal ein Beispiel für einen gesunden Narzissmus, ne? Also jemand, der jetzt im Job nach einer Präsentation sagt, ich glaube, das habe ich richtig gut gemacht. Und das genau, das ist Selbstwert und das ist völlig in Ordnung. Um das mal abzugrenzen, zum Beispiel für so einen ungesunden oder wir sagen heute toxischen Narzissmus, da sagt jemand, ich war natürlich der Beste, die anderen haben wieder alles völlig versaut. Also ich musste wieder alles retten. Und das ist schon Ja, da denke ich, hörst du den Unterschied. Oder auch wenn jemand immer darauf hinweist, oder wenn jemand sagt, ja, dass halt auch andere Menschen gute Beiträge hatten, ne, so in einer Diskussion oder in einer Runde, dass dann so eine Abwertung kommt, so du hast ja keine Ahnung oder du bist doch nur neidisch. Also du merkst, so der Übergang ist fließend und insgesamt entscheidet natürlich das Gesamtbild. Also wie geht jemand über längere Zeit mit anderen Menschen um? Wie reagiert er auf Kritik? Wie oft wird manipuliert, kontrolliert und abgewertet? Und vielleicht natürlich auch, wie fühle ich mich in der Nähe dieser Person? Also fühlst du dich verunsichert, klein, schuldig oder erschöpft? Oder darfst du da auch zeigen, wie du bist, also zum Beispiel auch mit deinen Schwächen? Also kurz gesagt, Narzissmus beginnt da, wo es nicht mehr nur um Selbstliebe geht, sondern um Macht, Kontrolle und das Bedürfnis, sich über andere zu stellen. So. Ich denke, das haben wir ganz gut jetzt nochmal überdacht. Lass das mal wirken, weil ich würde dir gleich so, wenn wir das jetzt klarer sehen, ja, wenn du jetzt klarer siehst, worum es bei Narzissmus wirklich geht, dann stellt sich ja die nächste Frage, bin ich überhaupt in einer Beziehung mit einem Narzissten oder bilde ich mir das nur ein? Ja, oder wie ist denn das jetzt? Und da habe ich mal 7 typische Warnzeichen rausgesucht, die dir helfen können praktisch. Wir sprechen aber von Dynamik, also diese Dynamik besser zu verstehen. Ja, also vielleicht kennst du das ja. Du kennst jemanden, du bist am Anfang fasziniert, vielleicht sogar richtig beeindruckt und merkst erst viel später, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt. Vielleicht fühlst du dich oft klein, verunsichert oder sogar emotional ausgelaugt. In dieser Folge, also in den nächsten Minuten, geht es halt darum, wie du sie erkennst. Und da schauen wir uns jetzt an. Weil häufig sind diese ganz typischen Anzeichen, die so darauf hinweisen könnten, dass du in einer Beziehung bist mit einem toxischen Menschen oder vielleicht auch mal warst. Und diese Anzeichen, die wollen wir jetzt mal schauen. Und da ist das erste halt dieses Lovebombing. Ihr habt das in der Folge mit Charlotte gehört und auch bestimmt in der Folge davor. Da habe ich es kurz angerissen, aber dennoch wollte oder haben die Rückfragen gezeigt, da sollten wir nochmal genauer hinschauen. Also Lovebombing ist praktisch die große Show der perfekten Liebe, weil die beginnt am Anfang und alles wirkt wie in einem Film. Also du wirst überschüttet mit Aufmerksamkeit, mit Komplimenten, vielleicht mit Geschenken, mit großen Versprechungen. Das geht alles ganz schnell, intensiv und auch emotional für dich überfordernd. So, und nach wenigen Wochen ist von Seelenverwandtschaft zum Beispiel schon die Rede oder nach wenigen Tagen. Er oder sie sagt vielleicht zum Beispiel, du bist alles, was ich je gesucht habe. Ich weiß, dass wir für immer füreinander bestimmt sind und ihr kennt euch eigentlich kaum, aber es wird schon die Zukunft geplant oder es wird von Hochzeit oder von Kindern geredet. Und du denkst, wow, das ist jetzt vielleicht wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und was du nicht siehst, das ist keine echte Nähe. Das ist eine Kontrolle durch Überwältigung. Also im Prinzip oft nur der Auftakt zu einem ganz anderen Spiel. So. Nummer 2. Woran kannst du es noch erkennen? Gaslighting. Du fängst an dir selbst zu zweifeln. So mit der Zeit, das haben wir auch bei Charlotte gehört, schleichen sich so Widersprüche ein. Du sprichst Dinge an, aber dein Gegenüber verdreht die Realität. Plötzlich heißt das, das habe ich nie gesagt. Oder du hast aber eine blühende Fantasie. Oder du bist viel zu empfindlich. So zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich an eine so verletzende Bemerkung. Und er sagt, ach, das war doch nur ein Witz. Kannst du nicht mal darüber lachen? Und irgendwann fragst du dich vielleicht wirklich, bin ich vielleicht wirklich zu empfindlich? Also Gaslighting ist gefährlich, weil es dich von deinem eigenen inneren Kompass trennt. Also du verlierst praktisch dein Vertrauen in dich selbst. Du bist ständig verunsichert. Ist das Gefühl das Richtige? Habe ich das richtig wahrgenommen? Habe ich das richtig gehört? Bin ich zu empfindlich? Und genau diese Verunsicherung, dass du dein Vertrauen in deine Wahrnehmung verlierst, das ist genau das Ziel. Kommen wir zum Punkt 3. Woran erkennst du es noch? Die Idealisierung. Und nach der Idealisierung kommt dann so eine komplett kalte, eiskalte Abwertung. Also in der Anfangsphase haben wir ja eben auch gesagt, wirkt der Narzisst oft wie in einem Traum. Charmant, aufmerksam, fast schon perfekt. Du wirst bewundert, du wirst überhöht. Aber das hält nicht lange an, weil erst bist du perfekt und dann kannst du plötzlich nichts mehr richtig machen. Sobald du dich nicht richtig verhältst, also so wie er oder sie das erwartet, beginnt eine Phase der subtilen oder sogar offenen Abwertung. Was heißt das? Das heißt, du wirst kritisiert, du wirst abgewertet oder ignoriert. Also manchmal über ganz scheinbare Kleinigkeiten und meistens jedoch sogar ohne jede Vorwarnung. Also wenn man, es könnte ein Beispiel sein, ne? Wenn er am Anfang sagt, du bist echt die tollste Frau, die ich je getroffen habe. Und ein paar Wochen später heißt dann, also weißt du, du bist eigentlich viel sensibler als meine Ex. Das ist echt anstrengend. Das meine ich. Oder du machst so einen harmlosen Vorschlag, ja, und bekommst dann so einen spitzen Kommentar. So typisch wieder so eine dumme Idee. Oder was halt auch sein kann, du wirst tagelang mit Schweigen bestraft, weil du es vielleicht gewagt hast, deine eigene Meinung zu haben. Und diese Wechsel sozusagen von Nähe und Abwertung, die machen süchtig. Und süchtig, das ist auch das Wort, was Charlotte in dem Podcast benutzt hat. Sie hat gesagt, ich war süchtig danach, weil du versuchst, immer wieder ins Licht zu kommen, also zurück zur Anfangsphase. Und die wirst du nie wieder so erleben. Und das ist genau das Perfide daran. Kommen wir zu Punkt 4. Das ist die ständige Schuldumkehr. Am Ende bist immer du das Problem. Und das ist ein sehr typisches Muster, weil Narzissten übernehmen nur ganz selten wirklich Verantwortung für ihr Verhalten. Eigentlich nicht ganz selten, sondern nie. Nee, übernehmen sie nicht, genau. Wenn sie Fehler machen, dann sind immer die anderen schuld. Der Chef, die Ex oder du. Also zum Beispiel, du sprichst ihn oder sie darauf an, dass er dich verletzt, er oder sie dich verletzt hat. Und dann sagt er oder sie, du bist einfach zu empfindlich. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Also im Grunde genommen, egal was passiert, du hast das Gefühl, du bist schuld. Du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu unabhängig oder du bist zu anhänglich. Irgendwas ist immer und irgendwie bist du schuld. Also er verletzt dich, aber am Ende musst du dich entschuldigen. Also zum Beispiel, ja, er schreit dich an. Also ich kann jetzt nicht immer er oder sie sagen, du weißt hoffentlich, was ich meine, ja. Also er schreit dich an und du ziehst dich zurück und dann heißt es, ach ja, jetzt bist du wieder beleidigt. Mit dir kann man ja auch gar nichts klären. Ja, und so lernst du irgendwann, dich selbst in Frage zu stellen. Also nicht, weil du falsch bist, sondern weil du manipuliert wirst. Ich habe noch mehr Anzeichen gesammelt und wir sind beim fünften Anzeichen, so nämlich der Mangel an echter Empathie. Und das bedeutet, dass deine Gefühle, die zählen nicht. Was heißt das? Es gibt eigentlich kein echtes Interesse an deinen Gefühlen. Woran kannst du es sehen? Der Mensch mit narzisstischen Zügen, der stellt selten Rückfragen. Deine Sorgen oder deine Freude, das interessiert ihn nur am Rande. Es sei denn, es geht dabei nur langsam. es sei denn, dass es sozusagen um ihn selbst geht, ja? Dann interessiert ihn das, aber nicht, wenn es um dich geht. Also so zum Beispiel, du erzählst, dass du traurig bist, weil du einen Freund verloren hast oder gerade Stress mit deiner Freundin hast oder so sowas in dieser Richtung. Und das wird so runtergespielt. Du hast, ach, das Leben geht weiter. Bei mir ist auch schon mal jemand gestorben oder ich habe auch schon mal einen Freund verloren oder so. Aber ich habe das ja auch gut weggesteckt. Also da fehlt es wirklich an echter Empathie. Deshalb nehme ich auch zum Beispiel so ein drastisches Beispiel mit einem Tod, dass jemand gestorben ist. Ne? Weil da spürst du, dass diese echte Empathie fehlt. Das spürst du halt früher oder später. Ja, das merkst du. Du nimmst es wahr. Also du weinst zum Beispiel, ja, und dann kriegst du höchstens einen genervten Blick, ja. Oder du erzählst von einem schweren Tag im Job und die Antwort ist nicht, was war da genau oder lass uns das mal anschauen. Oder also kein Interesse, sondern die Antwort ist dann, ja, ich hab's auch nicht leicht, weißt du. Sowas, ne? Oder du bist krank und brauchst Ruhe. Das Beispiel hatte Charlotte auch. Und hörte da, ich weiß nicht mehr, was sie gehört hat, aber häufig hört man dann, jetzt muss ich mich auch noch um dich kümmern, ja? Oder du erzählst von deiner Angst. Ihr wisst, ich bin sehr viel mit Ängsten beschäftigt, mit meinen Patienten. Und wenn die dann von ihrer Angst erzählen oder sie erzählen davon, dass ihr Partner das nicht wahrnimmt oder sowas sagt wie, ach, du bist so schwach, kein Wunder, dass du nichts gebacken kriegst. Also wenn das so abgewertet wird, ja, er empfindet das einfach nicht so. Ein narzisstischer Mensch, der kennt keine echte Empathie. Der kennt wirklich nur sich selbst und alles andere, alles drumherum ist nur Mittel zum Zweck. Und das wirst du irgendwann merken und spüren, dass die Empathie, die er da vielleicht zeigt, nicht echt ist. Also keine wirkliche, echte Empathie. Punkt 6. Kontrolle und ganz subtile Isolation. Also es wird manipuliert durch Schuldgefühle. Ne? Und das ist halt auch ein sehr toxisches Muster. Auch bei dieser Form wirst du entweder subtil oder offen manipuliert. Und zwar mit dem Ziel, nämlich damit du dich schuldig fühlst. Also wieder ein Beispiel. Du willst Zeit für dich, was ja wichtig ist, ne? Du möchtest Zeit für dich alleine und du bekommst zu hören, ach so, also ich bin dir nicht so wichtig. Na gut, dann eben nicht. Und das ist eine emotionale Erpressung. Und die passiert oft so geschickt, dass du das vielleicht am Anfang nicht bemerkst. Weil am Anfang, warum bemerkt man das nicht? Das wirkt eher so, es ist so ein Mäntelchen wie Fürsorge. So wie ich mache mir Sorgen um dich oder deine Freunde tun dir nicht so gut. Und später erst merkst du, dass du deine Entscheidungen nicht mehr allein triffst, sondern dass du dich dafür rechtfertigst. Dass du vielleicht schon Menschen aus deinem Umfeld verloren hast, weil er sie schlecht gemacht hat und, also er oder sich, ne, und dich davon weggeführt hat. Also zum Beispiel, ne, du willst zu einer Freundin und er sagt, ach, ich dachte, du verbringst gerne Zeit mit mir. Na gut, aber klar, wenn sie dir wichtiger ist, Punkt, 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 ja, sozusagen. Und das Ziel ist Abhängigkeit und zwar ohne, dass du das sofort merkst. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt 7 Anzeichen, ne? Oder es gibt sicherlich noch mehr, aber ich habe mal 7 zusammengefasst, so. Das 7. ist, du erkennst dich nicht mehr selbst. Was heißt das? Es gibt kein echtes Interesse an einer Entwicklung oder eine ehrliche Nähe. Und das zuletzt so eine ganz echte, tiefe Verbindung, in der man auch mal Schwächen zeigen darf und in der man gemeinsam wächst. Das ist für einen Narzissten kaum möglich. Sobald es um echte Nähe geht, weicht er aus oder wertet dich ab. Und oft spürst du, ich bin emotional allein, ich erkenne mich gar nicht mehr selbst, obwohl ich eigentlich in einer Beziehung bin. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Also du warst vielleicht mal fröhlich. Du warst vielleicht mal wirklich ein fröhlicher Mensch, neugierig oder kreativ und du hast dich verändert, du erkennst dich nicht mehr selber, du bist vorsichtig, du bist erschöpft, du bist vielleicht sogar innerlich leer und du analysierst sozusagen jedes Wort, jede Bewegung, du bist vorsichtig geworden, ja, weil du, und du hast ständig das Gefühl, du musst auch vorsichtig sein, das ist wie so, ich sage immer, auf Eierschalen zu laufen, ja. Also du überlegst dir zum Beispiel 5-mal, ob du etwas ansprechen darfst, bevor du das tust. Oder du entschuldigst dich für Dinge, die du früher ganz selbstverständlich gesagt oder getan hättest. Ja, also diese 7 Anzeichen. Und wenn du dich jetzt in diesen Beschreibungen oder deine Beziehung, deine Partnerschaft in diesen Beschreibungen wiedererkennst, dann möchte ich dir dazu nochmal was sagen, was mir am Herzen liegt. Weil es liegt nicht an dir. Und du bist nicht zu sensibel und du bist nicht zu schwierig. Du bist in einer Beziehung, in der du systematisch klein gemacht wirst. Das ist manchmal schwer zu akzeptieren und das ist dann der erste Schritt, das zu sehen. Und deshalb, also diese 7 Zeichen sind natürlich keine Checkliste, um jemand anderen zu diagnostizieren. Das wollte ich damit nicht geben. Aber sie können so ein Spiegel sein für dich, für dein Gefühl und für das, was du vielleicht schon längst so in dir spürst, aber bisher nicht benennen konntest. So, und wenn du merkst, dass du zu dir selber sagst, wenn du dir die 7 vielleicht nochmal anhörst, ja, das trifft auf mich zu, dann ist meine Bitte, sprich mit jemandem, such dir Unterstützung, du musst dann nicht alleine durch Und nicht jede schwierige Persönlichkeit ist gleich ein Narzisst. Ne, das auch nochmal, wir haben da zu Beginn schon drüber gesprochen. Aber wenn sich diese Muster häufen und du merkst, dass dir der Kontakt nicht gut tut, dann darfst du dich schützen. Du darfst Grenzen setzen, dir Hilfe holen, wenn du sie brauchst. Ja, also wenn du magst, darfst du mir natürlich auch gern die anderen Folgen da mal reinhören zu meinem Thema mit Narzissmus. Und du darfst dir sicher sein, dass du halt auch ein Recht auf eine Beziehung hast, in der du sicher gesehen wirst, so wie du bist und in der du dich frei fühlst. Und du darfst auch gehen, auch dann, wenn du keinen handfesten Grund hast, dein Gefühl reicht. Jetzt möchte ich aber doch noch sagen, warum kommt es denn eigentlich, das habe ich zu Beginn dem Podcast auch schon erzählt, also wie kommt es denn eigentlich, dass man sich so schwer trennen kann? Also wie kann denn das sein, ja, dass man, obwohl man ein ungutes Gefühl hat und ein schlechtes Gefühl hat und vielleicht auch im Grunde genommen diese ganzen 7 Anzeichen sieht und noch viel mehr vielleicht, und trotzdem, du siehst die Warnzeichen, du weißt, dass es dir nicht gut tut, aber du bleibst, warum? Aus Angst, aus Hoffnung, aus Gewohnheit. Ja, das, was das ist, das nennt man kognitive Dissonanz. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir uns so oft selbst im Weg stehen, ja? Warum wir so oft bleiben. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Vielleicht hast du das bei dir selbst schon mal beobachtet oder auch bei jemand anderem. Da ist jemand in einer Beziehung, in der viel Leid geschieht, also emotionale Manipulation, Abwertung, vielleicht sogar Missbrauch. Und trotzdem bleibt diese Person, und zwar oft sogar über Jahre. Und man fragt sich, warum sie nicht geht, und man fragt sie vielleicht auch, und man bekommt da gar keine klare Antwort. Und die sagt vielleicht, ja, er war ja früher auch mal so liebevoll, oder es ist ja nicht alles schlecht. Oder vielleicht stellst du dir die Frage und sagst dir das auch zu dir selbst. Ist ja nicht alles schlecht. Und hier kommt nämlich diese kognitive Dissonanz ins Spiel. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zwei gegensätzliche Überzeugungen oder Gefühle haben, zwischen denen wir praktisch immer wieder stehen und die auch inneren Stress verursachen. Also unser Gehirn versucht immer, diesen Widerspruch immer aufzulösen, aber oft halt nicht durch Veränderung, sondern durch Verdrängung oder durch Verharmlosung. Das nennt man kognitive Dissonanz, und das hält dann denjenigen in dieser Beziehung. Also wieder ein Beispiel, weil es so viel einfacher ist, ja? Du erlebst, dass dein Partner dich abwertet, dich kontrolliert, dich belügt. Und gleichzeitig erinnerst du dich an Momente, in denen er liebevoll war, dir die Welt zu Füßen gelegt hat, dich idealisiert hat. Und du weißt eigentlich, dieses Lügen, Kontrollieren, das tut mir nicht gut. Aber du fühlst halt auch, ich habe ihn doch geliebt und es gibt so viele schöne Momente und es könnte ja vielleicht wieder so werden. Und diese widersprüchlichen Erfahrungen, die erzeugen sozusagen diese Dissonanz. Und unser inneres System, das versucht dann, das irgendwie zu glätten. Wie macht es das? Oft, indem wir das Schlechte herunterspielen und uns einreden, zum Beispiel, ach, so schlimm war das doch gar nicht. Oder, naja, ich bin ja auch manchmal schwierig. Also in Beziehungen mit narzisstischen Partnern ist diese Dissonanz besonders stark, weil die Beziehung oft mit so einer intensiven Idealisierung beginnt. Wir haben zu Beginn des Podcasts darüber gesprochen, Lovebombing, die großen Versprechungen, diese emotionale Verschmelzung. Und wenn dann später die Abwertung einsetzt, dann klammern wir uns an das frühere Bild. An den Menschen, der am Anfang so perfekt schien. Also wir sagen dann nicht, ich wurde getäuscht, sondern wir sagen eher, ich muss nur wieder dahin zurückfinden, vielleicht, wenn ich mich noch mehr anstrenge, vielleicht, wenn ich mich verändere. Und so halten wir dann an dieser Illusion fest, nicht, weil wir dumm oder schwach sind, wirklich nicht, sondern weil unser Gehirn den Schmerz des Widerspruchs nicht aushält. Und das zu verstehen, also dass das in uns passiert und das zu verstehen, das kann unglaublich entlastend sein. Und deshalb, das erkläre ich auch ja in vielen Therapiestunden, was kognitive Dissonanz ist und was das mit unserem Gehirn macht und weshalb das, man das nicht praktisch mit dem prätalen Kortex, also mit unserem Gedanken, ne, wo wir wirklich mit Denken zu tun hat, sondern ja, dass wir in dieser Dissonanz praktisch gefangen sind. Und deshalb ist das oft wirklich gut, das zu verstehen, weil das dann sehr entlastend sein kann. Weil genau da nämlich dann der Weg nach draußen beginnt. Ja, der Weg raus beginnt oft da, nämlich zu erkennen, dass es nicht deine Schuld war und dass es auch normal ist, verwirrt zu sein. Und dass du dann lernen darfst, deinen eigenen Gefühlen wieder mehr zu trauen als einer Erinnerung, die vielleicht heute gar nicht mehr zur Realität passt. So, also kognitive Dissonanz. Hör dir das gerne auch nochmal an. Das sind ja nur ein paar Minuten. Aber es ist wichtig für dich, das zu verstehen, weil das wirklich ein Schritt ist, wie du dich lösen kannst. Ja, und wenn du jetzt spürst, okay, also ich möchte wirklich was verändern, ich will mich lösen, aber ich weiß eigentlich nicht wie, wo soll ich da jetzt anfangen, ja? Da möchte ich dir jetzt zum Schluss dieser Folge ein paar ganz konkrete Impulse geben, wie du dich aus einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner befreien kannst. Also das wird nicht über Nacht gehen, aber Schritt für Schritt. Und das kannst du dir dann anhören, wenn du dir den Bonustrack anhörst. Weil hier an dieser Stelle, glaube ich, mit den vielen Erklärungen, und das war doch nochmal, glaube ich, wichtig, weil ich hatte so viele Nachfragen dazu, das nochmal einmal darzustellen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Du hast dich vielleicht oder auch nicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt oder auch erkannt, Mensch, ich lebe ja doch gar nicht mit einem Narzissten zusammen, sondern eigentlich hat er nur ab und zu manchmal irgendwas. Das ist auch gut. Dann hat der Podcast dir an der Stelle auch schon geholfen. Und wenn du jetzt sagst, ich lebe mit einem Narzissten zusammen und irgendwie würde ich schon mal den ersten Schritt gerne machen, dann hör dir gleich den Bonustrack an. Tschüss, alles Liebe, alles Gute, deine Martina.
Bonustrack.
Ja, wie angekündigt, ja, gibt es jetzt einen Bonustrack, wie du dich von einem narzisstischen Partner lösen kannst, und zwar Schritt für Schritt. Du wirst möglicherweise schon mehrfach eine Lösung versucht haben und du weißt vielleicht, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu lösen, weil da ja nicht nur Schlechtes war, ja, sondern weil es oft diese emotionale Achterbahn war, diese Nähe, Abwertung, Sehnsucht, Schuldgefühle, die sich da immer wieder hoch und runter ziehen. Und deshalb möchte ich dir jetzt zeigen, wie du das schaffen kannst, dort rauszukommen. Also der Schritt 1 ist, die Realität anzuerkennen, ohne sie zu beschönigen. Also der erste Schritt ist leider auch oft der schwerste, ja. Sich nämlich einzugestehen, dass die Beziehung dir nicht gut tut. Und das bedeutet halt nicht, dass du schwach bist oder naiv warst. Es bedeutet, dass du jetzt bereit bist, genauer hinzuschauen. Weil viele halten so, also viele meiner Klienten halten an dieser Hoffnung fest, wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann wird er oder sie sich ändern. Aber der echte Narzisst ändert sich nur selten, weil er dafür überhaupt gar keinen Grund sieht, weil er sich nicht verantwortlich fühlt. Und deshalb ist für dich der erste Schritt, dass du beginnst, diesen Weg in die Klarheit zu gehen, also die Realität anzuerkennen. Der zweite Schritt ist, die emotionale Abhängigkeit zu verstehen. Narzisstische Beziehungen sind halt wie Süchte und die aktivieren unser Belohnungssystem. Also erst Lovebombing, dann Kälte, dann wieder Nähe. Und diese Dynamik, die macht halt emotional abhängig. Ganz ähnlich wie bei so einem Glücksspielautomaten, ja? Und du weißt halt nie, ob jetzt wieder eine Runde Liebe kommt oder du gerade mal verlierst. Also es ist wichtig, mach dir bewusst, es ist nicht Liebe, was dich festhält, sondern die Bindung an eine Illusion. Also zum Beispiel eine Klientin sagte mal zu mir, ich wusste ganz tief drinnen, dass er mich nicht wirklich liebt. Ich wusste das, aber ich wollte es trotzdem unbedingt glauben. Und das ist keine Schwäche von dir, sondern das ist ein Schutzmechanismus, der über viele Jahre gewachsen ist. Schritt 3. Die Schuldgefühle darfst du hinterfragen, weil narzisstische Partner arbeiten oft mit Schuld. Die sagen Dinge wie, ohne mich schaffst du das nicht oder du bist zu empfindlich. Kein anderer würde dich so nehmen, wie ich das tue. Das sind aber keine Wahrheiten, sondern das ist Manipulation. Also frage dich, wer profitiert davon, dass ich mich schuldig fühle? Und auch hier hilft oft so ein Reality-Check mit einer außenstehenden Person. Es kann ein Coach sein, ein Therapeut, es kann auch ein guter Freund sein, also jemand, der emotional nicht verstrickt ist und mit dir von außen da drauf schauen mag. Vierter Schritt. Also strategisch zu planen und nicht im Drama zu reagieren. Auch hier nochmal, nee, ich weiß jetzt nicht nochmal auf die Folge mit Charlotte hin. Aber Trennungen von narzisstischen Menschen, die verlaufen halt selten ganz friedlich, ne? Deshalb ist es wirklich wichtig, möglichst nicht im Affekt zu handeln, sondern ruhig und strategisch zu planen. Also wirklich zu überlegen, wer kann mir helfen? Wo kann ich vorübergehend wohnen? Gibt es Kinder? Wie sichere ich mich rechtlich ab? Und was passiert, wenn der Narzisst mich zurückholen will oder die Narzisstin? Wie reagiere ich dann? Also hier ist das Stichwort so No Contact oder Low Contact. Je weniger Kontakt, desto schneller wird es leichter, auch wenn das am Anfang schwerfällt. Fünfter Schritt. Du siehst, es sind doch einige Schritte, ne? Den Selbstwert systematisch stärken. Also, nach so einer toxischen Beziehung, ne, da fühlst du dich vielleicht oft leer, klein, auf jeden Fall verunsichert. Ich glaube, ich kenne in meiner Praxis ja eigentlich niemanden, der bei mir war, der nicht komplett in so einer Verunsicherung war. Und ich sage immer, das ist völlig normal, ja. Da ist dein Selbstwert über Monate und meistens sind es ja Jahre untergraben worden und das braucht dann Zeit, um den auch wieder aufzubauen. Ja, wie kannst du das tun? Was gehört dazu, den Selbstwert aufzubauen? Selbstfürsorge, also natürlich gesunder Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber auch positive soziale Kontakte, vielleicht sogar auch neue Kontakte. Und dann eine innere Arbeit, die ich auch immer gerne empfehle, wie Selbsthypnose, Meditation, vielleicht auch eine Therapie zu machen, ein Tagebuch zu führen. Und vielleicht auch einen Brief an mein früheres Ich zum Loslassen. Ja, Schritt 6. Ein wichtiger Punkt, nämlich diese emotionale Achterbahn aushalten. Weil nach einer Trennung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin kommt halt oft wirklich das Chaos. Da kommt erstmal Erleichterung, dann der Zweifel, dann die Wut, vielleicht auch das Vermissen. Und auch das ist völlig normal. Du brauchst keine lineare Heilung, das ist nicht so zack, bumm und alles ist okay, ja, sondern du brauchst vor allen Dingen Geduld mit dir. Und sag dir in solchen Momenten, wo du so eine emotionale Achterbahn fährst, ich darf auch traurig sein und es war trotzdem richtig zu gehen. 7, du weißt, ich habe es mit der Zahl 7 einfach, 7 Schritte, 7 Themen des Erkennens hatten wir vorhin und jetzt kommt der 7. Schritt raus aus dieser Beziehung, das ist nämlich, schreibe deine Geschichte neu. Also ganz viele Betroffene sagen so rückblickend, ich hatte mich wirklich selbst verloren. Aber du darfst dich wiederfinden und sogar eine vielleicht auch völlig neue Seite entdecken. Eine Patientin sagte mal zu mir, ich war nie so stark wie jetzt. Aber das habe ich erst gespürt, als ich wieder ganz alleine für mich eingestanden bin. Genau, also schreib deine Geschichte neu. Und das ist möglich. Ganz allein für dich, Schritt für Schritt. Ja, also 7 Schritte da rauszugehen, wenn du gerade an einem dieser Punkte stehst. Ich sehe dich und ich weiß, wie schwer das ist zu gehen und sich neu aufzubauen. Und ich weiß das wirklich. Ich erlebe das in der Praxis immer wieder und wieder. Und ich weiß das auch aus wirklich eigenen Erfahrungen. Und ich kann dir auch sagen, es lohnt sich und es lohnt sich immer. Und zwar egal, wie lange du in der Beziehung bist, egal, wie alt du bist und wie verstrickt sie aus deiner Perspektive im Moment vielleicht scheint. Es lohnt sich, zu gehen und sich selbst wieder neu aufzubauen. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Also wenn du magst, hör dir gern auch die anderen Folgen zum Thema Narzissmus an oder teile diese Folgen mit jemandem, der sie vielleicht gerade dringend braucht. Du bist nicht allein, du bist stark und du darfst frei sein. Oh, jetzt kommen echt die Tränen. Also alles Liebe, alles Gute für dich. Ich drück dich und ich drück dir die Daumen. Alles wird gut. Bis dahin. Tschüss, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.